Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Wenn man zurückblickt in die Geschichte der Menschheit, dann darf man durchaus festhalten, dass der Wohlstand, wie wir ihn heute kennen, das angenehme Leben, das wir hier vor allem in Österreich führen dürfen, ist darauf zurückzuführen, dass es halt über die Jahrhunderte und vor allem die letzten Jahrzehnte enorme Innovationen gegeben hat, die das möglich gemacht haben. Ohne diese Innovationen würde das alles gar nicht denkbar sein.
Von der Erfindung des Faustkeils vor 1,5 Millionen Jahren über das erste Rad, das vor mehr als 5000 Jahren aus Holz gefertigt wurde, bis hin zum Quantencomputer des dritten Jahrtausends. Innovationen prägen die Geschichte der Menschheit. Im Pressepodcast erläutert Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, wie man Innovationen in die richtigen Bahnen lenkt und so sicherstellt, dass ein gesellschaftlicher Mehrwert entsteht. Es folgt ein Gespräch über Österreich als Ingenieursnation, über künstliche Intelligenz, Quantencomputer und die Bedeutung von Regularien, die Innovationen begleiten. Das Interview für die Presse führt Christian Lenobel.
In unserem heutigen Presse-Podcast wollen wir das Schlagwort Innovation unter die Lupe nehmen und von möglichst vielen Seiten näher beleuchten. Da geht es einerseits um die Menschheitsgeschichte der Erfindungen vom Faustkeil über das Rad bis heute zum Quantencomputer. Und andererseits geht es um die Fragen, ob Innovationen zwangsläufig nutzbringend für die Gesellschaft sind, welche Bedeutung begleitende Regelwerke haben und auch welche Verantwortung mit Erneuerung einhergeht. Ich darf dazu im Studio Herrn Stefan Haas begrüßen, CEO des TÜV Austria.
Ja, freue mich sehr, da zu sein, Herr Lobel.
Herr Haas, die Erfolgsgeschichte der Menschheit begann angeblich vor 1,5 Millionen Jahren mit einer Erfindung, und zwar dem Faustkeil. So ein Werkzeug planmäßig fertigen zu können, das unterschied damals den Urmenschen von seinen affenähnlichen Vorfahren. Wenn ich an Innovation denke, dann kommt mir logischerweise auch das Rad in den Sinn, zwangsläufig und sprichwörtlich. Das älteste Holzrad hat man in Slowenien gefunden, das war so etwa 3200 vor Christus. Im Duden steht das Wort Innovation übrigens erst seit 1918. Irgendwas ist da passiert, irgendetwas hat sich verändert. Wenn Sie zurückblicken auf die Geschichte, was hat Innovation damals bedeutet, was heute, wo liegt der Unterschied?
Also wie Sie selber gesagt haben, Herr Lenobel, hat es Innovation eigentlich immer schon gegeben, hat es nur vielleicht nicht so genannt. Aber Innovation gehört zur Geschichte der Menschheit untrennbar dazu. Innovare heißt ja etwas erneuern. Und Innovation, und das ist vielleicht auch interessant, einmal herauszuarbeiten, ist eigentlich ein Prozess, wo man willentlich und mit einer entsprechenden Zielrichtung versucht, etwas zu erreichen. Also nicht der Zufall, sondern die Innovation ist eigentlich ein Prozess, den man plant, den man auch entsprechend steuert. Und das hat es immer schon gegeben. Das macht den Menschen aus. Was vielleicht heute ein bisschen anders ist als früher, ist die Geschwindigkeit, in der das passiert und auch die Intensität, in der man darüber spricht. Aber es gehört zur Menschheit untrennbar dazu.
Man spricht gerne von bahnbrechenden Innovationen und da denkt man an die ganz großen Dinge der Welt und das Rad, was ich vorher genannt habe, steht sprichwörtlich dafür. Aber gerade heute oder in den letzten Jahrzehnten haben wir Innovationen erlebt, die unsere Gesellschaft von Grund auf verändert haben und wie Sie es angesprochen haben, in einer sehr raschen Abfolge. Und wir stehen schon vor den nächsten Dingen mittendrin in der künstlichen Intelligenz. Jetzt kommt der Quantencomputer auf uns zu. Hat sich in der Qualität der Innovationen auch etwas verändert? Sprich, sind sie bahnbrechender, als sie es früher waren?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, bahnbrechender als zum Beispiel die Erfindung des Rades, die Sie erwähnt haben, kann gar nichts sein, weil das hat die Menschheit also substanziell verändert. Was anders ist, ist, es gibt heute viel, viel mehr Menschen als früher und damit ist die schiere Quantität eine völlig andere geworden. Auch die Möglichkeiten sind anders. Das ist so, wie wenn Sie einen Schneeball rollen. Am Anfang ist er ganz klein, aber wenn er dann mal diese Größe hat, dann geht es ganz schnell, dann wird er immer größer und es ist ein dynamischer Prozess, der sich auch beschleunigt. Und das können wir auch bei der Innovation sehen. Die Ressourcen, die die Menschheit heute zur Verfügung hat, sind halt ungleich größer und damit auch die Möglichkeit, etwas zu innovieren. Und das sehen wir heute ganz besonders.
Wenn wir auf Innovation und den Industriefaktor, also was spielt Innovation für eine Rolle für den Gedeih der Wirtschaft sprechen, da habe ich eine interessante Statistik gelesen über Österreich, und zwar das Land der Ingenieure. Österreich hat im European Innovation Scoreboard 2024 den 6. Platz belegt und damit eine Position als führender Strong Innovator, wie das dort genannt wird. Hat mich überrascht, wie ist Ihre Einschätzung? Ist Österreich tatsächlich ein so innovatives Land? Und wenn dem so ist, im Vergleich zu anderen Ländern, warum ist das so? Wo liegen die Stärken der österreichischen Innovationskraft?
Sie haben das selbst sehr schön und treffend formuliert. Österreich ist das Land der Ingenieure. Das hat in Österreich wirklich eine lange Tradition. Und das hat auch damit zu tun, dass es bei uns halt auch spezifische Ausbildungen dafür gibt, die eher niederschwelliger sind. Zum Beispiel der HTL-Ingenieur ist etwas, das finden Sie eigentlich solitär in Österreich. Und das treibt, wenn Sie so wollen, die technische Ausbildung deutlich voran, macht das Thema viel, viel breiter, als das in anderen Ländern ist. Und Österreich hat immer sehr gute Erfinder, Ingenieure und auch Innovatoren hervorgebracht. Das ist eine der Stärken des Landes. Da ist der Österreicher eben kreativ und flexibel genug, sich auch mit neuen Themen zu beschäftigen. Was in Österreich vielleicht dann nicht so stark ist wie in anderen Ländern, ist dann das Umsetzen dieser neuen Innovationen in eine skalierbare Größenordnung. Da hat Österreich auf Basis der Größe des Landes und den Möglichkeiten schlichtweg etwas limitierte Rahmenbedingungen, aber die Innovationskraft ist in Österreich immer gut gewesen und das wird sie hoffentlich auch bleiben. Weil Österreich hat genau deswegen auch einen guten Stand als Volkswirtschaft, weil wir eben in der Lage sind, auch innovative Produkte nicht nur für den Heimmarkt, sondern für den internationalen Markt zur Verfügung zu stellen.
In welchen industriellen Bereichen würden Sie die Innovationskraft in Österreich besonders ausgeprägt sehen?
Da gibt es durchaus verschiedene. Österreich hat eine hohe Tradition im Maschinenbau, also alles, was mit dem Maschinenbau zusammenhängt, aber mittlerweile geht das auch wesentlich breiter. Und ich glaube, man sollte sich da als auch kleines Österreich nicht zu sehr limitieren. Wir können zwar nicht alles machen, wenn Sie so wollen, aber in gewissen Nischen kann Österreich und wird Österreich sehr erfolgreich sein. Der Maschinenbau der Vergangenheit sind wahrscheinlich die Umwelttechnologien der Zukunft, wenn Sie so wollen. Da wird es viele, viele Opportunitäten geben und es gibt auch eine ganze Reihe österreichischer Unternehmen, die diesbezüglich auch sehr, sehr gut unterwegs sind. Und die Nischen für zukünftige Innovationen, die sind jedenfalls da und sie werden hoffentlich in Österreich auch gut besetzt.
Die Informationstechnologie haben Sie jetzt nicht genannt. Das ist überhaupt ein Punkt, auf den ich dann gerne später noch eingehen möchte. Die Position Österreichs in diesem Bereich, wie schätzen Sie die Lage ein?
Also bei Informationstechnologie, wenn Sie die Entwicklung von neuer Technologie meinen, bin ich nicht überzeugt davon, dass Österreich da gut positioniert ist. Muss es aber auch nicht sein. Österreich kann auch sehr gut damit fahren, Innovationstechnologie gut anzuwenden. Und das Anwenden, das gute Anwenden von Technologie ist, wenn Sie so wollen, auch ein Grundmotor für Innovation. Sie müssen nicht alles immer selbst erfinden, aber aus dem, was verfügbar ist, dann neue Produkte und Dienstleistungen zu machen, das ist eine Kunst, wenn Sie so wollen, die der Ingenieur gut beherrscht und davon gibt es in Österreich glücklicherweise sehr viele und ich denke, das ist auch eine Stärke, die wir in Österreich finden. Dass wir im Bereich der Informationstechnologie selber an erster Front neue Technologien entwickeln, das glaube ich eher nicht. Da gibt es andere Akteure auf dieser Welt, die hier das Spiel bestimmen, aber das ist per se aus meiner Sicht gar kein Problem.
Jetzt gibt es einen schwierigen Bereich in diesem Thema. Innovationen sind ja auch von Regelwerken begleitet. Es braucht Regularien. Wozu eigentlich? Sprich, um die Innovationen zu lenken, um sie in Bahnen zu bringen, damit auch die Gesellschaft einen entsprechenden Nutzen hat. Andererseits wird gerade in Europa im Vergleich zu anderen Ländern oft kritisiert, dass ein zu viel an Regelwerk auch die Innovationskraft lähmen kann, bremsen kann. Also als ob man einem Erfinder nicht den freien Spielraum gibt, die Dinge so weiterzuentwickeln, wie er mag, weil er sich eben an gewisse Regeln halten muss. Was halten Sie von diesem grundsätzlichen Befund, dass ein zu viel an Regelwerk Innovationen eher bremsen, als sie zu fördern?
Das ist eine These, die man sehr oft hört, Helle Nobel, aber ich teile diese Ansicht nicht. Sie kennen sicher diesen Spruch, Not macht erfinderisch. Haben Sie sicher schon gehört, was heißt der in Wirklichkeit? Der heißt, Wenn Sie Randbedingungen haben, die vielleicht ein wenig einengend sind, sorgen die für Innovationsdruck. Das können verschiedene sehr unerwünschte Ereignisse sein, wie Krieg, Hungersnot, Klimaveränderung, was auch immer. Es können aber auch Regularien sein, die dazu führen, dass halt ein Innovationsdruck in eine bestimmte Richtung entsteht. Und das muss in keiner Weise negativ sein, sondern wenn die Randbedingungen richtig gesetzt sind, ist es der Garant dafür, dass die Innovation dann letztlich einen übergeordneten Zweck erfüllt. Das war jetzt ein bisschen theoretisch. Wir können es versuchen, anhand von klaren Beispielen miteinander zu arbeiten. Wenn Sie heute einen modernen PKW sehen, dann sieht er deswegen so aus, mit all seinen Eigenschaften wie ABS, ESP, sichere Fahrgastzelle, Airbags, abgasarme Motoren, geringer Verbrauch und, weil es entsprechende Regularien gegeben hat und auch noch gibt, die die Automobilhersteller dazu gedrängt haben, eben neue Produkte, neue Innovationen zu entwickeln, die dann diese Regularien schlichtweg eingehalten haben. Wenn man das nicht getan hätte, und das ist jetzt, glaube ich, kein gewagtes Postulat, sondern darf man sicher sein, würde es das alles nicht geben. Warum? Weil es keinen Einfluss auf den sogenannten Shareholder Value hat. Es dient nicht der Gewinnmaximierung, einem Auto eine Funktion mit angedeihen zu lassen, die nicht zwingend notwendig ist. Also wenn Sie keine Regeln hätten, hätten Sie alle diese Einrichtungen nicht im Fahrzeug oder zumindest nur einen kleinen Teil davon. Und da sieht man, dass ein Regelwerk dazu führen kann, dass eben ein Produkt wie ein PKW dann einem höheren gesellschaftlichen Nutzen entspricht.
Das heißt, über die Shareholder Value hinausgeht.
Definitiv, weil für den Shareholder Value wäre es am besten, wenn das Fahrzeug alle diese Einrichtungen nicht hätte. Warum? Dann wäre es nämlich deutlich günstiger zu produzieren und die Margen wären wahrscheinlich dann besser.
Es wäre auch deutlich öfter kaputt und müsste neu gekauft werden.
Möglicherweise auch das. Deswegen ist das ein sehr schönes Beispiel dafür, dass ein Regelwerk dazu führen kann, dass Innovationen in die richtige Richtung gelenkt werden. Und das hatte ich Ihnen am Anfang schon gesagt. Innovation soll ja ein willentlicher und vor allem ein gezielter Prozess sein. Und das gezielt bedeutet halt, damit man einen entsprechenden gesellschaftlichen Nutzen erzielen kann. Weil ich hoffe, dass Sie mir recht geben würden und die geneigten Hörer ebenfalls, dass Innovationen idealerweise einen gesellschaftlichen Nutzen stiften und nicht nur einen singulären Nutzen eben für ein singuläres Unternehmen. Das ist zwar für dieses Unternehmen gut, aber aus gesellschaftlicher Sicht eben nicht.
Und dafür sorgen die Regelwerke?
In einer idealen Welt würden sie das tun. Dass das nicht immer der Fall ist, stimmt auch. Manche Regelwerke sind vielleicht dann so gestaltet, dass sie keinem übergeordneten Zweck mehr dienen, dann sind sie jedenfalls zu hinterfragen. Dann gehören sie zu dem Teil des Regelwerks, der möglicherweise sogar hinderlich ist. Aber in einer idealen Welt, wenn Sie so wollen, hätte man eine Vision, wo man mit der Gesellschaft hin möchte, was man eigentlich erreichen möchte, und würde dann das Regelwerk so gestalten, dass eben die Innovationen, die es immer geben wird, dabei helfen, dass man diese Ziele auch letztlich erreicht.
Das ist auf jeden Fall eine sehr positive Sicht der Dinge. Können Sie diesem, was Sie sozusagen als Vorteil abgestempelt haben, dieser Argumentation gar nichts abgewinnen, dass ein zu viel an Regelwerk auch lähmend sein kann für eine Weiterentwicklung und ein innovatives Dasein? Daran ist nichts aus Ihrer Sicht?
Es ist immer eine Frage, welchen Blickwinkel Sie da einnehmen wollen. Manche Innovationen, die möglich wären, sind aus gesellschaftlicher Sicht vielleicht nicht akzeptabel. Ich greife ein Beispiel heraus, also eine der wirklich bahnbrechenden Technologien, die wir heute haben, ist die Gentechnologie. Also heute ist sehr, sehr viel möglich in der Gentechnologie, aber nicht alles ist gesellschaftlich auch erwünscht. Das möchte man nicht. Zum Beispiel möchte man nicht, dass man halt den designten Menschen sozusagen bestellen kann und sich halt dann Eigenschaften sozusagen aus dem Katalog bestellt und in das Erbgut des Menschen direkt eingreift oder Menschen klont. Das ist gesellschaftlich eben nicht erwünscht. Und es würde aber passieren, selbstverständlich, wenn es keine entsprechende Regelwerke geben würde.
Was gesellschaftlich gewünscht ist, ist auch kulturell bedingt. Das heißt, was man sich in Europa wünscht, ist möglicherweise nicht das, was man sich in China wünscht. Gleichzeitig sind die Innovationen weltumspannend. Das heißt, da forschen und entwickeln Menschen auf allen Kontinenten gleichzeitig an den Dingen. Wie lässt sich denn das unter einem Hut bringen, dass sozusagen die Forschung und die Innovation vorangeht, aber es in manchen Ländern stärker reglementiert wird oder kulturell anders definiert, was wünschenswert ist? Oder wozu führt dieses Dilemma, wenn ich so
nenne. Sie haben völlig recht, dass das in anderen Kulturen durchaus auch anders gesehen werden kann. Und das kann mir jetzt als großes Problem herauskristallisieren oder versuchen, es genauer zu beleuchten. Bleiben wir bei meinem Beispiel mit der Gentechnik. Selbst in China ist es nicht erlaubt, dass man das tut. Dass es gewisse Fälle gegeben hat, wo es Wissenschaftler, also unter Anführungszeichen Wissenschaftler, trotzdem gemacht haben, das ist so. Aber erlaubt ist es auch in China nicht, weil selbst in China man der Ansicht ist, dass das eben nicht gut ist. Oder bleiben wir beim Einsatz der KI? Sie finden heute praktisch keinen Wirtschaftsraum mehr, wo man nicht über Regularien für KI nachdenkt. Also in Europa gibt es schon einen AI Act. In den USA gibt es in den verschiedenen Bundesstaaten schon eine ganze Reihe von entsprechend ähnlichen Vorgaben. Und selbst in China gibt es Vorgaben für die Entwicklung von KI. Also es ist nicht so, dass dort alles, wenn ich sagen darf, vogelwild ist, sondern man versteht, dass es gewisse Rahmenbedingungen braucht. Sie sind halt manchmal etwas unterschiedlich ausgeprägt, aber der Bedarf, dass man solche einsetzt, den sieht man eigentlich überall.
Wir haben jetzt öfters die künstliche Intelligenz angesprochen und wenn wir von Innovationen sprechen und der Jetztzeit, dann kommt man diesem Thema selbstverständlich nicht vorbei. Gerade eben wurde der Nobelpreis vergeben an den US-amerikanischen Molekularbiologen John Hopfield und den britischen Informatiker Geoffrey Hinton. Und zwar für grundlegende Entdeckungen und Erfindungen, die maschinelles Lernen mit künstlichen Netzwerken ermöglichen. Interessant war die Begründung vom Komitee, und zwar, dass maschinelles Lernen auf der Grundlage künstlicher neuronaler Netze Wissenschaft, Technik und das tägliche Leben revolutionieren. Ich gehe davon aus, dass mit revolutionieren auch eine positive Konnotation verbunden ist, also das Leben für uns besser machen. Ist das im Moment Ihre Sicht der Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz?
Also es ist, glaube ich, unbeschreibbar so, dass die künstliche Intelligenz wahrscheinlich die wichtigste Technologie ist, die es heute gibt und die unseren Alltag schon weitgehend mitbestimmt und in Zukunft noch stärker bestimmen wird. Sie macht vieles möglich, was vorher nicht möglich war. Und das nicht, weil die Technologie so neu wäre, sondern diese bahnbrechenden Entdeckungen sind ja alle schon Jahrzehnte alt. Warum kommt das jetzt eben mit einer derartigen Geschwindigkeit? Weil eben die Rechenleistung zur Verfügung steht, um diese Anwendungen tatsächlich lauffähig zu machen. Und nachdem die Rechenleistung sich immer stärker weiterentwickelt, wird es auch entsprechende technologische Weiterentwicklung der Möglichkeiten der KI geben. Wofür dann die KI eingesetzt wird, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, das ist ja ein allgemeiner Begriff, meistens etwas missverständlich verwendet, weil in erster Linie sind es heute Anwendungen von maschinellem Lernen, über die wir sprechen. Und da hat man halt auf Basis der Fortschritte in der Computertechnologie wirklich enorme Fortschritte gemacht. Und die Anwendungen sind sehr, sehr breit. Es gibt sehr, sehr positive Anwendungen, wie zum Beispiel im Bereich der medizinischen Diagnostik können Sie mit Hilfe von KI und Bildanalysen eben viel, viel präzisere Aussagen treffen, zum Beispiel bei Röntgenbildern, frühzeitiger Tumore erkennen etc., besser als jeder Mensch das könnte. Sie können bald zumindest auch in der Diagnostik und in der prädiktiven Medizin einiges machen, was früher undenkbar gewesen wäre. Warum? Weil sie in der Lage sind, eben dann zu prognostizieren, welche Krankheitsverläufe für einen bestimmten Gentypus eben zu erwarten sind. Sie können dann Medikamente darauf entsprechend abstimmen. Da gibt es jetzt Möglichkeiten, die sind eigentlich unglaublich. Und auch bei der Entwicklung von Wirkstoffen kann man mit der Simulation über KI-Modelle heute Dinge tun, die vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen wären. Es hat also enorm positive Auswirkungen in der Medizin. Das ist, glaube ich, gar nicht anders zu nennen. Es kann aber auch andere Auswirkungen haben. Zum Beispiel über, was heute auch immer wieder gesprochen wird, das Phänomen der Deepfakes. Also heutzutage, selbst wenn Sie ein Telefonat mit jemand führen, können Sie sich nicht sicher sein, dass das jetzt wirklich die Person ist, die sie vorgibt zu sein, weil die Stimmenimitation so gut geworden ist, dass es kaum mehr vom Original zu unterscheiden ist. Und Ähnliches gilt auch für Fotos und mittlerweile auch für Videos. Und da würde ich sagen, das ist zwar eine spannende Anwendung der künstlichen Intelligenz, aber vielleicht nicht unbedingt eine, die der Menschheit großartig helfen wird, weil es halt eine missbräuchliche Verwendung darstellt. Und ich denke, das ist etwas, das für jede Technologie gilt. Sie können sie positiv einsetzen, Sie können sie aber auch negativ einsetzen. Und auch deswegen braucht es halt Regularien, um sicherzustellen, dass halt Technologie möglichst zum Nutzen der Gesellschaft eingesetzt wird und nicht zu Partikularinteressen, die der Gesellschaft in Wirklichkeit nicht helfen.
Jetzt hat der aktuelle Nobelpreisträger, der Geoffrey Hinton, sich bemüßigt gefühlt, in seinem ersten Statement sich nicht nur zu bedanken für den Preis, den er bekommen hat, sondern auch gleich auf die Gefahren von KI hinzuweisen. Interessant, dass er das in seinem ersten Statement macht als KI-Entwickler. Sie haben den AI Act angesprochen und wir haben jetzt über Regelwerke gesprochen, die diese Gefahr bannen, eingrenzen sollen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das mit dem AI Act, der nicht ganz unumstritten ist, in seiner Ausformulierung gelingt?
Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, Herr Lenoble. Ich möchte Sie versuchen, ein bisschen zu gliedern. Zunächst einmal ist es wirklich gut und löblich, dass es überhaupt zu einer derartigen Willensbildung gekommen ist. Das war ja lange Zeit nicht klar, ob sich die Europäische Union dazu durchringen kann, dass es überhaupt ein derartiges Regularium geben wird. Also es ist mal gut, dass es das gibt, dass man die Notwendigkeit erkannt hat und dass man auch den Versuch unternommen hat, eben einmal etwas hinzustellen. Wenn man den zweiten Blick wagt, stellt man fest, dass natürlich vieles unklar ist, weil die Durchführungsbestimmungen, wenn Sie so wollen, eben teilweise fehlen oder nicht vollständig sind. Da würde man dann aber schon das Negative herausarbeiten und ich glaube, dass das nicht gut ist, sondern man sollte das Positive zunächst einmal festhalten. Dadurch, dass die Europäische Union sich so intensiv damit beschäftigt hat und auch lange darüber gesprochen hat, dass das kommt, hat das eben auch Nachdenkprozesse in den USA hervorgerufen, die dort auch zur Gesetzgebung geführt haben und auch in China. Also da hat das schon eine entsprechende Strahlkraft und das ist wichtig. Deswegen ist es eben wichtig, dass man sich damit beschäftigt, was möchte man als Gesellschaft, was nicht, dem auch versucht, einen Rahmen zu geben. Wo die Europäische Union noch lernen kann, auch das, glaube ich, ist fair, wenn man das explizit erwähnt ist, dann bei der Umsetzung. Weil manchmal denkt man nicht weit genug und die Umsetzung ist dann ein wenig schwierig. Da stehen noch einige Herausforderungen an, die es zu meistern gilt. Aber ich persönlich bin einmal froh, dass es diesen ersten Schritt gegeben hat, der jedenfalls positiv zu bewerten ist. Und der zweite Schritt, den muss man halt noch gehen. Aber es ist gut, dass man den geht, weil man wird beim Gehen des Weges eine ganze Menge lernen.
Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit dem deutschen KI-Entwickler Sepp Hochreiter, der ja in diesem Jahr sein Unternehmen NXI gegründet hat und der unter anderem an einem KI-Modell arbeitet, das die Art der industriellen Simulation und damit auch die Herangehensweise an zentrale Ingenieurs- und Konstruktionsaufgaben verändern wird. Das heißt, die Simulation, die notwendig ist für industrielle Anwendung, die notwendig ist, wenn man denkt, dass man simulieren will, wie sich Klima verändert, also für die Modellentwicklung. Bei all dem ist eine unfassbare Rechenleistung notwendig und das bringt uns kurz, weil sonst zu umfassend, auch zu einer anderen Entwicklung, zum Quantencomputing. Das könnte hier helfen bei der Rechenleistung. Ein kurzer Blick von Ihnen auf ein unglaublich umfassendes Thema.
Sehr gerne, Herr Lenoble, aber ich darf vielleicht eine kurze scherzhafte Bemerkung einfügen. Wenn Sie sagen, der deutsche KI-Pionier Sepp Hochreiter, dann sagen wir haben ihn so ins Herz geschlossen, dass wir ihn sozusagen als eigentlich zumindest halb Österreicher durchgehen lassen. Er wirkt ja seit vielen Jahren in Linz an der Johannes Kepler Universität und deswegen ist, glaube ich, deutsch-österreichischer KI-Pionier ist wahrscheinlich etwas treffsicherer. Wir sind jedenfalls froh, dass er bei uns ist und dass er hier eine große Rolle spielt und wir freuen uns auch als TÜV Austria, dass wir mit ihm sehr intensiv zusammenarbeiten dürfen. Ende der scherzhaften Bemerkung. Jetzt zum Thema Quantencomputing. Quantencomputing ist etwas, das es heute schon gibt, allerdings noch würde ich sagen, im Versuchsstadium. Es gibt Anlagen, die schon funktionieren, aber noch viele, viele Herausforderungen, die es zu meistern gilt, bis das wirklich im größeren kommerziell verfügbaren Rahmen Verwendung finden kann. Wenn man sich einen der Pioniere des Quantencomputings ansieht, die Firma IBM, und die sind sicher sehr optimistisch, sagen die, das wird nicht vor 2033 passieren, dass eben Quantencomputing wirklich kommerziell verfügbar sein wird. Ich glaube auch, dass das sehr, sehr optimistisch ist, aber es wird kommen, weil es wird sehr viel Geld investiert und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind schon sehr, sehr beeindruckend. Die normale Mikroelektronik, auf der der Digitalcomputer passiert, ist über die Jahrzehnte dramatisch weiterentwickelt worden, wird es noch, aber man kommt jetzt schon langsam wirklich an die physikalischen Grenzen heran. Es wird dann nicht mehr weitergehen. Dann kann man Rechenleistung eigentlich nur mehr durch höhere Parallelität erzeugen, aber nicht durch schnellere Prozessoren. Und da kommt dann die Quantentechnologie gerade recht, um dann noch mehr Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Und das wird gerade auch, wie Sepp Buchreiter auch ausgeführt hat, brauchen, um dann eben KI-Anwendungen noch weiterzuentwickeln. Da geht es um das Verarbeiten von unglaublich großen Datenmengen und da hat der Quantencomputer entsprechende Vorteile und auch dann in sehr, sehr großen Rechenleistungen und auch da wird der Quantencomputer noch einmal einen Sprung für die KI-Technologie ermöglichen.
Sepp Hochreiter hat auch gesagt, dass die Quantentechnologie und die künstliche Intelligenz sich hier sehr gut ergänzen können und zusammenarbeiten. Also weil er eben das Thema Simulation besonders erforscht, ist vorstellbar, dass ein Quantencomputer zur Durchführung einer komplexen Simulation eingesetzt wird, die künstliche Intelligenz anschließend, um diese Daten zu analysieren, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Der Sepp Hochreiter, der arbeitet ja auch mit TÜV, wenn ich das richtig gehört und verstanden habe. Können Sie uns da ein bisschen Einblick geben, wie diese Kooperation oder diese Zusammenarbeit aussieht?
Ja, der Sepp Buchreiter arbeitet mit dem TÜV Austria seit Jahren zusammen. Warum? Weil für uns als TÜV Austria ist es seit vielen Jahren klar, dass KI eine Basistechnologie ist, die eigentlich überall Einzug halten wird. Und nachdem unsere Mission ist, wir wollen Qualität und Sicherheit nachhaltig verbessern, kommen wir als TÜV Austria an KI gar nicht vorbei. Und wenn das eine Basistechnologie ist, dann muss man die Basistechnologie auch wirklich selber verstehen. Deswegen sind wir seit doch einigen Jahren auch gemeinsam mit Professor Hochreiter daran, um uns eben wissenschaftlich mit den letzten Entwicklungen der KI zu beschäftigen und vor allem mit dem Themengeist zu beschäftigen, wie kann man denn die Anwendung von KI sicherheitstechnisch begleiten? Wie kann man sicherstellen, dass eine KI das macht, was man möchte und nur das macht? Wie kann man sicherstellen, dass sozusagen eine KI-Anwendung vertrauenswürdig ist? Und da darf ich durchaus mit einem gewissen Maß an Stolz mit Ihnen teilen. Wir als TÜV Austria waren auch durch Mithilfe von Professor Hochreiter das erste Unternehmen, das eine Zertifizierung für, wenn auch einfache Anwendungen von maschinellem Lernen in den Markt gebracht hat. Da waren wir wirklich gemeinsam mit ihm eben Pioniere und wir wollen eben diesen Platz ganz vorne an der Spitze der technischen Entwicklung, wenn es um Vertrauenswürdige geht, auch weiterhin einnehmen und sind deswegen mit dem Professor Hochreiter auch gemeinsam im Moment mit 3 Dissertationen, die gleichzeitig stattfinden, an dem Themenkreis dran und werden diese Zusammenarbeit in Zukunft auch noch weiter verbreitern.
TÜV steht ja für Technischer Überwachungsverein. Das ist jetzt ganz in dem Sinne, was Sie uns in den letzten 30 Minuten erzählt haben, dass es Technik auch zu überwachen gilt, damit sie in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Sie haben das Beispiel mit Herrn Hochreiter genannt. Wenn Sie uns bitte noch einen anderen Einblick in TÜV Austria geben, wo diese Überwachung von aktuellen Innovationen stattfindet.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Nobel. Technischer Überwachungsverein sagt eigentlich fast schon alles aus. Technik, wenn sie einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten soll, bedarf auch der Überwachung. Und wir sind als Unternehmen ja auch gegründet worden, und zwar von der österreichischen Industrie, um das möglich zu machen. Damals war das im Zeitalter der ersten industriellen Revolution, da ging es darum, die Dampftechnologie sicher und verfügbar zu machen. Und heute sind es halt andere Technologien. Und die Basistechnologie der Zukunft, wenn Sie so wollen, ist halt die künstliche Intelligenz. Aber die Aufgabe ist genau die gleiche. Wir sehen uns eben als einen Wegbereiter dieser neuen Technologien und wollen dabei helfen, dass diese Technologie sicher und verfügbar wird. Und als Unternehmensgruppe beschäftigen wir uns deswegen, auch wenn man das vielleicht von außen so nicht vermutet, sehr, sehr intensiv mit dem Thema Innovation und haben derzeit 25 Dissertanten, die wir finanzieren, die sich in verschiedenen Themenkreisen bewegen. Künstliche Intelligenz, OT-Security, Schallemissionsprüfverfahren für Structural Health Monitoring und diverse Labermethoden für die Lebensmittelanalytik. In einem sehr, sehr breiten Kontext sind wir da unterwegs. Und wir versuchen auch Innovation als Unternehmen wirklich als Prozess zu verstehen. Wie ich schon eingangs gesagt habe, Innovation ist eben das willentliche und auch zielorientierte Generieren eben von Neuerungen. Und wir haben deswegen vor doch mittlerweile einigen Jahren eine Innovationsplattform bei uns eingeführt in der Unternehmensgruppe. Und von den 3.500 Mitarbeitern und Mitarbeitern, die wir haben, nehmen an dieser Innovationsplattform über 2.000 aktiv teil. Und daraus entstehen eben viele, viele Ideen. Mittlerweile in Summe, glaube ich, fast 600 verschiedene Ideen. Und von denen sind eben einige schon in entsprechend innovative Produkte und Dienstleistungen eingeflossen, unter anderem eben in ein Structural Health Monitoring System, das wir RISE nennen, das wir selber entwickelt haben, Hard Software und Anwendung und das mittlerweile sehr erfolgreich im Markt platziert ist.
Spielt das Thema Quantencomputing für den Technischen Überwachungsverein Austria heute auch schon eine Rolle oder ist das noch Zukunft?
Nein, das spielt noch keine Rolle. Wir sehen das als echtes Zukunftsthema und es gibt so viele Herausforderungen in der gegenständlichen Technologie, dass wir damit ohnehin ganz und gar gefordert sind. Nein, wir setzen im Moment eher auf das Thema IT, OT, Security, auf das Thema Structural Health Monitoring und auf das Thema künstliche Intelligenz. Das sind die großen Forschungsschwerpunkte, in denen wir uns investieren. Quantencomputing wird kommen, aber wie vorher bereits ausgeführt, wird das noch ein wenig dauern. Wenn es dann soweit ist, wird es mit Sicherheit ein Thema.
Wir haben heute aus meiner Sicht bis jetzt gelernt, dass der Sepp Hochreiter zum Teil Österreicher ist. Das können wir, glaube ich, mitnehmen.
Beute Österreicher.
Beute Österreicher. Wir hoffen, wenn er uns zuhört, dass er mit dem Begriff leben kann. Dass Österreich ein Land der Ingenieure und der Innovatoren ist. Und vor allem, das war, glaube ich, das Spannende, dass ein Regelwerk nicht da ist, um Innovationen zu hämmern, einzuschränken, sondern im Gegenteil, um sie in die richtigen Bahnen zu lenken, um auch einen Nutzen für die Gesellschaft bringen zu können schlussendlich. Und das passt ganz gut zu Ihnen, Herr Haas, weil Sie haben Maschinenbau an der Technischen Universität Wien studiert und das Studium mit dem Doktorat der Technischen Wissenschaften mit Auszeichnung abgeschlossen. Und das Motto an der TU Wien lautet Technik für Menschen und die Betonung liegt wohl auf dem Wort für. Wie zuversichtlich sind Sie nach Stand der Dinge, dass die technischen Innovationen der Jetztzeit und der nahen Zukunft tatsächlich dem Menschen zugutekommen, also für den Menschen gemacht werden?
So eine wirklich ausgezeichnete Frage. Ich möchte sie zweischichtig beantworten. Die erste Schicht ist, wenn man zurückblickt in die Geschichte der Menschheit, dann darf man durchaus festhalten, dass der Wohlstand, wie wir ihn heute kennen, das angenehme Leben, das wir hier vor allem in Österreich führen dürfen, ist darauf zurückzuführen, dass es halt über die Jahrhunderte und vor allem die letzten Jahrzehnte enorme Innovationen gegeben hat, die das möglich gemacht haben. Ohne diese Innovationen würde das alles gar nicht denkbar sein. Deswegen, das, was wir heute kennen und schätzen, ist das Ergebnis dieser Innovationen, und zwar der gelenkten Innovationen, wenn Sie so wollen, die alle in einem gewissen Kontext entstanden sind. Das heißt, der Beweis ist empirisch erbracht, dass das gut gelingen kann. Bislang jedenfalls ist es in überwiegender Zahl jedenfalls so passiert. Das ist der gesellschaftliche Nutzen, der schon belegt ist. Das ist aber, wenn Sie so wollen, keine Garantie dafür, dass es nicht in Zukunft auch anders laufen könnte. Deswegen braucht es da ein wachsames Auge. Und die zweite Ebene meiner Antwort ist, wir als Unternehmensgruppe, als TÜV Austria, sind also genau diesem Thema wirklich verpflichtet. Sie sagen Technik für Menschen. Ich wiederhole das Mission Statement von uns als Verein. Wir wollen eben Sicherheit und Qualität nachhaltig verbessern. Warum wollen wir das? Weil nur dann es einen Nutzen für die Gesellschaft, für die Menschheit letztlich generiert. Und dem fühlen wir uns als Unternehmensgruppe wirklich verpflichtet. Und wenn ich dann nicht optimistisch wäre, Herr Lenobel, dann hätte ich, glaube ich, meinen Beruf verfehlt. Insofern, ja, ich bin optimistisch und wir werden alles tun, was wir können, um einen Beitrag dazu zu leisten.
Es hätte mich auch gewundert, Herr Haas, wenn ich in unserem mittlerweile sechsten Podcast Sie zu etwas anderem als Optimismus gebracht hätte. Und ich freue mich über diese Erkenntnis und danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war der Presse-Podcast zum Thema Innovation, Technik für Menschen. Vielen Dank fürs Zuhören.